Eine der Schallplatten, die Ernst Alt Ende der 80er Jahre aus den Musikverliesen der Petersbergstraße zog und die, wie so oft, wenn er eine musikalische Kostbarkeit entdeckt oder wiederentdeckt hatte, wieder und wieder lief. Will man es glauben, dass diese wunderbare Kantilene aus dem Geiste Mozarts, doch aus der Feder E.T.A. Hoffmanns, die Vertonung eines schwer verdaulichen Verses aus seinem Miserere in Bemoll war? Sacrificium Deo Spiritus Contribulatus Cor Contritum et Humilatum Deus non despicies. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen. Sie hörten dieses Werk in seiner ersten Schallplattenaufnahme überhaupt von 1978. Es musizierten Chor und Orchester des Westdeutschen Rundfunks Köln unter Roland Bader und es sang die 2009 verstorbene Altistin Hildegard Laurich. Der Umstand, dass Alt mit seinen Platten nicht eben sorgsam umging und es sich überdies um eine vor vielen Jahren überspielte Tonbandaufnahme handelt, mögen Sie die mangelnde Qualität der Einspielung zuschreiben. Kehren wir zu Modello zurück. Betrachtet man diese Frau an der Basis unseres Bozettos, wie sie ausgegossen zu Füßen ihres Heilandes liegt, so kann man sich der Frage kaum erwehren, ob man Alts Werke ohne die sie begleitende oder kontrapunktierende Musik je völlig verstehen kann. Der schmerzlich flehende Wohllaut der eben gehörten Komposition findet sich auf vollkommenste Weise in seinem Modellierduktus wieder. Von den Lacrimae Amara, den bitteren Tränen der Magdalena, aufsteigend zu einer in Schrecken und Schmerz erstarrten Maria, die nun in einer Art umgekehrter Lacktanz, also der Darstellung einer stillenden Gottesmutter, das lebenschenkende Blut ihres Sohnes zu trinken scheint, bis hin zur alten Zärtlichkeitsikone von Jesus und Johannes, dem Jünger, den Jesus liebte. Wer je die Gelegenheit hatte, Alt beim Modellieren zuzuschauen, weiß, wie sehr er schon von allem Anfang an darauf bedacht war, die Harmonie der Gesamtanlage herzustellen, dass die Tonvolumina, die er aufbaute, im richtigen Verhältnis zueinander standen, damit ein Körper ebenso nach außen wachsen, wie sich in die Tiefe zurücknehmen konnte, dass die Umrisslinie eines Leibes sich makellos in die Komposition einfügte, dass noch jede Gewandfalte, ja jede Haarsträhne oder Fingerbiegung Teil seines ästhetischen Gesamtkonzeptes war. Unermüdlich formten Modellierholz und Fingerkuppen Linie und innere Bewegtheit der Oberfläche, bis das Ganze schließlich seiner Ursprungs- und Endvision in allen Teilen möglichst nahe kam. Dass er es damit gelegentlich auch übertrieb, steht auf einem anderen Blatt. Überdies wusste er das selbst sehr genau. Denn wenn ihm jemand gelegentlich eines Atelierbesuches ans Herz legte, ein Werk doch endlich als abgeschlossen und vollendet zu betrachten, besser könne er es nicht mehr machen, da stand er schon wieder mit dem Spiegel in der Hand und mit prüfendem Blick in wechselnden Perspektiven vor seiner Arbeit, lachte und war bereits mit dem Daumen im Ton zugange, um irgendeine Binnenparabel noch zu optimieren, murmelte »Besser?« und paraphrasierte verschmitzt Goethe, »dass ich nicht enden kann, das macht mich groß.« Es ist nicht wirklich erstaunlich, wie schnell Alt zu der endgültigen Anlage für die Mainzer Pieta gefunden hat. Die These, dass er mit ihr hinsichtlich dieses Bildtypus sein Opus Ultimum ex aere solido in beständigem Erz geschaffen hat, lässt sich belegen. Man braucht nur seine gemalten Tagebücher durchzublättern und wird immer wieder auf Pietà-Darstellungen in eindeutig autobiografischen Zusammenhängen stoßen. Natürlich zu Karfreitag oder dem Fest der sieben Schmerzen Mariens am 15. September, jedoch auffallend oft auch an Gedenktagen, die mit seiner Mutter verbunden sind oder am eigenen Geburtstag. Da finden sich Engel-Pietas, Sphinx-Pietas oder Männer-Pietas, In Erinnerung an den letzten Abend mit Bernhard Lieblang und an seinen Todestag. Es findet sich auch mit dem Zusatz, Sohn, siehe deine Mutter, am Todestag von Katharina alt, eine umgekehrte Pieta. Hier hält der Sohn die tote Mutter. Und es findet sich an seinem eigenen Geburtstag am 22.01.1995 mit der Betitelung der großen Mutter Todgeburt wieder eine Pieta. Jetzt schaut eine sitzende Maria ratlos über einen blutig-schleimigen Fötus hinweg. Dass hier ein religiöser und ikonografischer Typus zur Selbstaussage und zur Transposition der individuellen Selbstsicht in einen objektiven Topos verwendet wurde, ist augenfällig. In Lieblangs Elternhaus hängt heute noch ein Triptychon, das Alt 1985 mit Blick auf ihr Verhältnis für seinen Freund malte. In den drei Blättern dominieren die Farbgegensätze von Blau und Rot. Sie bezeichnen, wie so oft in Alts Werk, den von Nietzsche popularisierten Gegensatz von Apollinischem und Dionysischem. Vereinfachend könnte man sagen, den Gegensatz von Geist und Sinnlichkeit, von göttlicher und irdischer Liebe, von Eros und Thanatos. Es sind Farbvariationen, die sich nicht zuletzt bei Alts Jesus- und Johannesdarstellungen immer wieder auffinden lassen. Gerade auch dort, wo er in Aquarellen oder Pastellen sein Verhältnis zu Bernhard Lieblang thematisiert, spielt diese Farbgebung eine dominante Rolle. Wobei Blau fast ausschließlich für Lieblang reserviert ist, indem er das apollinisch-luzide Prinzip verkörpert sehen wollte. Auf einem dieser Blätter tanzen ein roter Satyr und ein blauer Harlekin miteinander, wobei der Satyr in tänzerischer Umarmung seinen Tanzpartner erwürgt. Ein anderes Blatt, Othello betitelt, zeigt ebenfalls einen tödlich endenden Tanz, diesmal zwischen Othello und Desdemona. Desdemona blau und in dieser Variation selbstredend ein schöner nackter Jüngling, spielt eine Leier, deren Saiten seinem Geschlecht entspringen. In seiner Entrückung erwürgt er mit seinen Beinen den unter ihm liegenden roten Othello. Das letzte Blatt, Eros und Anteros bezeichnet, stellt den musikalischen Wettstreit zwischen Pan und Apollon dar. Apollon blau spielt die Leier, die wiederum seinem Geschlecht entwächst, Pan rot die Syrinxflöte, und beide sind im Hintergrund von Fittichen umgeben, die je die Farbe ihres Gegenüber tragen. Das einzige Blatt, dessen Geschehen nicht tödlich endet. Jedenfalls vorerst nicht. Und dass die Hoffnung auf ein Ineinanderfallen der Gegensätze nicht von vornherein ausschließt. Die drei Blätter zeigen paradigmatisch nicht nur als Sicht auf das Verhältnis der beiden Dioskuren, dieser Antagonismus, dieses Gegensatzpaar durchzieht das Altsche Werk von Anfang an als Gegensatz von Eros und Anteros, von dionysischem und apollinischem Prinzip, von Eros und Thanatos, von platonisch gesprochen Gegensatz von Leib und Seele. Und dieser Gegensatz ist nicht aufhebbar, denn er gehört zum Erbe des aus der paradiesischen Vollkommenheit herausgefallenen Menschen. Betrachten Sie dieses Bozzetto und zeichnen Sie mit dem Finger in einer zugegeben nicht ganz makellosen Spiralbewegung eine Linie von den Händen der Magdalena über Kopf und Leib. Gehen Sie weiter hoch zum Kopf der Maria und von dort weiter zu den Köpfen von Jesus und Johannes. Fällt Ihnen etwas auf? Raffinierte ikonografisch und ikonologisch komponierte Werke von Renaissance und Barock versuchen Kunstforscher in ihrem Bedeutungsgehalt gelegentlich dadurch zu erschließen, dass sie markante Fluchtpunkte suchen, die sie miteinander verbinden, um dann zu sehen, was sich in ihrem Kreuzungsbereich befindet. Nehmen Sie weiter die jeweils mittige Horizontale und Vertikale. Legen Sie den goldenen Schnitt an, die göttliche Proportion, wie die Renaissance sie nannte, und Sie werden finden, dass Sie mit Ihrer Spiralbewegung nicht nur das Geschlecht Jesu durchschneiden, sondern dass sie gemäß den Proportionsregeln des goldenen Schnitts im bildwichtigen Feld Geschlecht, Wunde und Herz des Gekreuzigten finden und damit die Trinität alten Denkens überhaupt. Dass er nach dem Tode Bernhard Lieblangs das Bozzetto in dieser Form als Non Finito gießen ließ, ist sicher auch eine Reminiszenz an den Freund und an die Tragik, die über dieser Beziehung waltete. Befreit vom Zwang zur Objektivität, die ein Bildtypus besonders dann, wenn er für einen Sakralraum bestimmt ist, zumindest in gewissem Maße fordert, kann er, nachdem der ursprüngliche Auftrag obsolet geworden ist, sein persönlichstes Credo formen. Befreit vom inneren Zwang zur Vollendung, gelingt es ihm auch, ein scheinbar unfertiges, plastisches Werk nicht nur als Studie, sondern geradezu als ein vollendet-unvollendetes anzusehen, als ein offenes Kunstwerk, das seine Prozesshaftigkeit und seine Genese nicht verbirgt, sondern im wechselweisen Spiel von ausmodellierten und wieder in den Werkstoff zurücksinkenden Teilen das Weben und Wirken der künstlerischen und geistigen Kreativität dokumentiert. Am 19. Februar 1990, fast auf den Tag genau, ein Jahr vor dem Tod Bernhard Lieblangs, datiert Alt eine lavierte Pastellzeichnung mit dem Titel »Mainzer Beweinung« und schenkt sie dem mittlerweile befreundeten ehemaligen Auftraggeber Ludwig. Dieses Blatt, was Sie hier drüben sehen können, dieses Blatt gibt genau die Situation des Bozzettos wieder. Alt hat keinerlei gravierenden Veränderungen mehr daran vorgenommen, außer dass er die noch offenen Stellen des Bozzettos, aus denen sein statisches Innenleben hervorschaut, schloss. Aufschlussreich ist wiederum die Farbgebung, während Johannes und Maria von Magdala die Rot- und Ockertöne für sich beanspruchen, bleiben Blau, Violett und das eisgraue Weiß der Totenblässe Jesus und seiner Mutter vorbehalten. Dieser für Alt typische Farbantagonismus spricht ganz offen aus, was er diskret verschweigt. Auf die Frage an Karl Josef Ludwig, ob er dieses hocherotische, der Liebe und dem Verhängnis gewidmete Werk als Pieta für seine Kirche akzeptiert hätte, antwortete er spontan, aber selbstverständlich doch. Für mich, und ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis, für mich stellt diese Pieta drei Arten der Gotterkenntnis durch die Liebe dar. Da wäre zunächst die Liebe des Johannes zu Jesus und umgekehrt. Eine geistige Liebe, wobei das ja auch nicht ganz stimmt. Dann der Uterus, die Liebe der Mutter zum Sohn und umgekehrt. Und schließlich die sinnlich hingebungsvolle Liebe der Maria Magdalena zu Jesus. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht ein Kommentar, den John Updike zu seinem eigenen Werk gegeben hat und der ebenso auf die Werke Ernst Alts zutrifft. Die Wahrheit der Kunst liegt im Leid, das sie birgt. Im Sterbejahr Bernhard Lieblangs signiert und datiert er dieses Werk, für das ihm der Auftrag abhanden gekommen war, das aber unter formalen und künstlerischen Gesichtspunkten sicher eines seiner stärksten geworden ist. Beschließen möchte ich diese Stunde nun mit dem Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Symphonie, das zum musikalischen Leitmotiv der Verfilmung des Tod in Venedig von Thomas Mann wurde. Das Filmplakat zu Viscontis Leinwandepos hing mit anderen zusammen in Alts Bad, wo jeder Besucher musste er mal müssen, Zeit hatte seines Gastgebers Passionen auf sich wirken zu lassen. Hören Sie nun das Adagietto nun nicht in seiner Originalversion, sondern in einer Bearbeitung des Clytus Gottwald für 16-stimmigen Chor a cappella. Als Textgrundlage wählte er sich das Gedicht »Im Abendrot« von Josef von Eichendorff. Es singt das SWR-Vokalensemble unter Markus Creed.